Am Schluss ist es um jede Stimme gegangen. Nationalrat sind verkälter abstimmen, mit gebrochenen Beinen, halb tot. Die Abstimmung über die Blackout-Initiative und den Gegenvorschlag war der würdige Abschluss von dem, wo man im Bundeshaus gerne eine Monsterdebatte nennt.
Ist es nicht ein Widerspruch der grünen Politik, wenn sie auf der einen Seite zulassen wollen, die Verschandelung unserer Landschaft mit alpinen Solaranlagen, wäre es nicht zielführender, in AKWs zu investieren?
Niemand von uns möchte eine Energiemangellage. Aber was wir hier als vermeintliche Lösung vorgeschlagen wird, ist energiepolitisch, staatspolitisch und finanzpolitisch mehr als schwierig.
9 Stunden lang hat das Parlament darüber geschwätzt, ob man selbst ein Neubauverbot für Kernkraftwerke aufheben.
Ja, Herr Bundesrat Rösti, Sie haben Ökonomie studiert und da gibt es ein Fach, das heißt Investitionsrechnung. Und das heißt, man kann nicht sowohl als auch investieren, sondern nur entweder oder. Und damit wäre netto kein Strom mehr hier im Land.
Frau Badran, Sie haben ja auch Ökonomie studiert. Und dann wissen Sie auch, dass alles auf einem Zeitstrahl, kurz-, mittel- und langfristig. Haben Sie nicht zugehört, was ich gesagt habe?
Geändert hat es mit der Niederlage vom Bundesrat Albert Rösti. Zuerst. Dann hat es Einzelabreibungen gegeben. Und Rösti hat bekommen, was er wollte.
Vous avez soutenu la proposition de la majorité par 100 voix contre 98.
Sie sind mit 100 Stimmen zu 98 dem Antrag der Mehrheit gefolgt.
Comme je vous... Mesdames et messieurs, s'il vous plaît.
Das Neubauverbot soll aufgehoben werden. All das passiert kaum 10 Jahre, nachdem die Bevölkerung den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen hat. Was ist der Grund für diesen Meinungsumschwung im Parlament? Und wird es wirklich mal ein neues AKW auf Schweizer Boden geben? Über das reden wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute dabei alle im Studio zu Zürich, Jacqueline Büchi, Larissa Rin und Raffaella Birrer. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Bevor wir anfangen, reden wir aber zuerst noch ganz kurz über letzten Sonntag. Ist letzten Sonntag etwas gewesen? Könnt ihr euch erinnern, Raffaella, du vielleicht?
Ganz schüch, glaube ich, ja.
Du hast dich auch vor allem ein bisschen getäuscht, oder? Bei der Abstimmung zur 10 Millionen Schweiz.
Du sprichst darauf an, dass du dich auf eine Flasche Wein freust, Philipp.
Ah, die würde ich mit grossem Genuss aufmachen.
Nein, ja, vielleicht muss ich schon noch schnell sagen, ich bin von einem knappen Ja ausgegangen und ich habe aber gleichzeitig gesagt, jetzt kommt es extrem darauf an, welches von beiden Lagern das noch mehr mobilisiert. Und das ist ganz offensichtlich der Gegner von der 10 Millionen Initiative gelungen. Sie haben wirklich auf den letzten Meter, nachdem sie zuerst sehr schlechte Umfragewerte hatten, ist es ihnen gelungen, um ihre eigenen Leute noch zu mobilisieren.
Ich habe mich auch getäuscht. Ich will da Raffaella gar nicht so allein da stehen lassen in diesem
Moment. Komm, ich kann dir auch eine Flasche Wein über.
Kannst du denken. Nein, ich tue mich da nur auch noch schnell verteidigen oder nein, möchte etwas hinzufügen zu dem, was Raffaella gesagt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die Folge ja aufgenommen am Tag, wo der Messerangriff in Winterthur war. In solchen Situationen ist die Dynamik ja dann immer extrem hoch. Man weiss noch nicht, wie auch die medial Dynamik wird spielen. In dem Fall ist es so gewesen, dass die SVP doch versucht hat, das Ereignis für ihre Zwecke zu nutzen. Sie hat eine Reihe von Medienmitteilungen rausgelassen und Podcasts gemacht und Interviews und so, wo sie dann gesagt haben, ja, das passiert quasi, wenn man eine Masseneinwanderung hat. Das hat dann aber jetzt beim Elektorat nicht so verfangen. Oder auch in den Medien ist das Interesse recht schnell wieder abgeflaut. Man kann jetzt nicht darüber nachdenken, was das dass das gelegen hat. Ein Faktor war sicher, dass der Täter sich ja vorher selber schon bei der Polizei gemeldet hat mit psychischen Problemen oder beim Rettungsdienst. Auf jeden Fall, das war jetzt nicht jemand, der das irgendwie im stillen Kämmerli geplant hat und dann den Anschlag gemacht hat, sondern da sind psychische Auffälligkeiten herum gewesen. Ein bisschen zynisch gesagt, vielleicht auch, es ist am Schluss niemand gestorben. Vielleicht hat es dann noch ein anderes mediales Echo gehabt. Das sind immer so ganz, ganz viele Faktoren. Also ich will damit nicht sagen, dass es wegen dem weniger schlimm war, der Anschlag. Aber ich glaube, das sind so viele Faktoren, die in diesem Moment zusammenkommen und wo man einfach noch nicht weiss, wie wirken die sich auf die weitere Dynamik aus. Und in diesem Fall ist der Effekt dann dort ausgeblieben, weitestgehend.
Ich bin zum Glück mittig und habe im letzten Moment noch meine Position geändert. Und habe dann gesagt, ich glaube der Umfrage und glaube, dass es ein knappes Nein gibt. Es ist noch ein bisschen deutlicher geworden, als ich gedacht habe.
Einfach nur mal, ich will nicht flexen, aber ich habe es immer gesagt.
Du meinst okay, so wie okay. Beim Ritter dort, wo er wollte Bundesrat werden.
Ja, okay. Die Abstimmung war, 55% haben Nein gesagt. Jetzt haben wir eine Woche lang über das Resultat diskutiert in der Öffentlichkeit. Was sind so eure wichtigsten Erkenntnisse von dieser Nachabstimmungsdebatte?
Also sehr deutlich kann man herausschälen, dass sich wirklich einfach gar nichts ändern wird. Und zwar hat sich das einfach gezeigt, dass gerade schon am Sonntag selber alle auf ihren Positionen verharrt sind und dass sie überhaupt keinen Schritt aufeinander zugemacht haben. Der Einzige, den ich so mit Zwischentönen gehört habe, ist eigentlich der Mitte-Präsident Bregi gewesen. Er ist zum Beispiel dann mit dem Vorschlag von der Standortförderung gekommen, also dass man da noch einmal darüber nachdenken muss, ob man jetzt wirklich so viele Unternehmen in der Schweiz gezielt anlocken und ansiedeln. Und sonst hat man wirklich gemerkt, das sind einfach die alten Wein in neuen Schläuchen gewesen.
Ist das der gleiche Mitpräsident, der gesagt hat, man muss jetzt unbedingt Zuwanderung selber steuern, als erste Reaktion auf das Nein?
Weil das ist der gleiche gewesen, genau. Und dann finde ich schon interessant, dass man gemerkt hat, wie deutlich jetzt sich die Bevölkerung zum wiederholten Mal für die Bilateralen ausgesprochen hat. Also das ist sehr ein sicherer Wert, das ist sehr gut abgestützt in der Bevölkerung. Und das ist auch das ausschlaggebende Argument gewesen, warum es jetzt ein Nein zu dieser Initiative gegeben hat. Und der dritte Punkt, ich finde, es ist sehr schnell eine sehr aggressive Sündenbock-Zuschieberei zwischen links und rechts, also zwischen den Polen, losgegangen. Ich finde, das ist Ausdruck von einer immer stärker werdenden Polarisierung, also das hat sich da einfach gezeigt. Und für die Rechten sind die bösen Städter und die Romandie sind geschuld gewesen, dass jetzt Deutschschweiz muss darben unter dieser krassen Zuwanderung. Für die Linken hat es nachher sehr schnell geheissen, oder es hat linke Exponenten gegeben, die nachher gesagt haben, alle, die dieser Initiative zugestimmt haben, das sind Fremdenfeinde. Also das ist für mich wirklich ein schlechtes Zeichen für unseren politischen Diskurs gewesen. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, es sind nicht nur schlechte Verlierer gewesen, es sind auch schlechte Gewinner gewesen.
Über den Stadt Landgraben und so können wir vielleicht nachher noch reden, um vielleicht noch einen Moment so ein bisschen auf einer konstruktiven Note bleiben. Ich finde, wir haben ein paar Mal im Politbüro auch darüber geredet, dass halt die Argumente der Befürworter ganz fest auf den Bauch zielen, dass sie genau dort antreffen, dort die Emotionen sind von den Leuten, die Ängste auch gegenüber der Zuwanderung und dass es für die Gegnerinnen und Gegner wahnsinnig schwierig ist, um auf einer rationalen Ebene dem irgendwie etwas entgegensetzen. Und jetzt sieht man ja gleich mit dem Endresultat, eben sehr viele Leute haben sich die Gedanken gemacht, haben nicht nur irgendwie aus einem dumpfen Bauchgefühl heraus abgestimmt am Schluss. Und ich finde, das ist auch etwas, was man noch festhalten kann in dem Moment, wenn man manchmal das Gefühl hat, eben, die Leute haben gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, um sich so lange mit etwas zu vertiefen. Also das wäre zu kulturpessimistisch, wenn man das glaubt.
Larissa?
Ja, also einerseits habe ich es beeindruckend gefunden, dass es sich einmal mehr gezeigt hat, dass wenn man halt die öffentliche Debatte beherrscht, dann hat man eigentlich schon halb gewonnen, auch wenn man eine Initiative verliert. Und das kann man, glaube ich, sagen, das hat die SVP. Ihnen ist es gelungen, um eben den dichten Stressdiskurs sehr weit bis in die Mitte hinein normalisieren und halt auch der Zuwanderung zuschreiben, vor allem auch dem Asylwesen zuzuschreiben. Ich glaube, das ist vor allem sehr ein starker Punkt, weil man weiss, dass ein grosser Teil von der Zuwanderung nur mal von der Personenfreizeit kommt. Aber das ist jetzt, wie der Raffaella schon gesagt hat, ein klares Signal erneut gewesen pro Personenfreizügigkeit. Also muss man sofort überlegen, also was ist denn das, was man noch angreifen kann an der Zuwanderung? Natürlich das Asylwesen. Und das ist der SVP sehr gut gelungen. Und sie hat auch sehr, das machen ja immer die Verlierer an der Abstimmung, ein bisschen sagen, ja, wir haben das wichtigste Thema aufs Tapet gebracht und so, das ist nichts Neues. Aber wie es die SVP dann wirklich gerade wieder quasi in einen Opferdiskurs gedreht hat, das von der Deutschen Schweizer, die da überstimmt werden, obwohl sie gar nicht überstimmt worden sind von der ländlichen Bevölkerung, die auch näher an 50% hatte, die auch Nein gesagt haben, die aber dann quasi als die grossen Überstimmten gegolten haben. Das war schon beeindruckend gewesen.
Hat der Raschi gesagt, der aus dem Kanton Zug kommt, dem Deutschschweiz-Kanton, der Nein gesagt hat, glaube ich, oder, zu dieser Initiative?
Schon nicht der Einzige, aber einer, der eher überraschend war, würde ich sagen.
Ja. Hat nicht das Gefühl gehabt, man hat fast mehr über die Verlierer als über die Gewinner geschwätzt während dieser Woche jetzt?
Ja, es war ja schon sehr interessant, dass die SVP mit einer extremen Initiative, also mit einer Initiative mit extremen Forderungen, weit über ihre eigene Wählerschaft herausgekommen ist. Und das ist bemerkenswert. Das ist etwas, das man muss thematisieren, auch medial. Und es ist einfach auch darum interessant, weil es sicher schon ein erstes Indiz ist, auf was es dann bei den nächsten nationalen Wahlen rausläuft.
Aber das ist alles nichts Neues. Sie sind ja meistens bei Initiativen über ihr Wählerpotenzial mobilisieren. So wie bei allen Initiativen meistens über das jeweilige Potenzial.
Ja, aber es ist jetzt in dem Fall schon speziell gewesen, dass die SVP wirklich ganz allein war. Es ist ja häufig bei zum Beispiel auch linken Initiativen sind noch irgendwie Organisationen sonst angeschlossen und so. Und da ist die SVP wirklich allein gewesen. Und sie hat es geschafft, um eben, wie Larissa vorher gesagt hat, den Diskurs weitestgehend steuern in der Öffentlichkeit und um wirklich viele Leute mit dem abholen.
Und was das bedeutet für die nationalen Wahlen, haben wir ja schon ein bisschen Vorgeschmack drauf bekommen.
Bei den kantonalen
Wahlen, am gleichen Wahlsonntag in Glarus, in Basel-Land und in Graubünden, wo die SVP überall zugelegt hat, und zwar teilweise massiv, zum Beispiel in Graubünden.
Ja, ich glaube, man kann auch ein bisschen wie zwei Faktoren anschauen da. Und zwar zum einen finde ich schon, es stimmt, so die Stimmen, die gesagt haben, hey, das Land hat sich jetzt gegen Abschottung, gegen Isolation ausgesprochen. Die sind sicher nicht im Vordergrund gestanden in der Nachbetrachtung. Das kann man, glaube ich, sagen. So ein bisschen das, hey, wir verstehen uns eigentlich als weltoffenes Land. Und gleichzeitig finde ich, muss man schon auch sagen, im Abstimmungskampf haben viele Gegnerinnen und Gegner gesagt, okay, es läuft nicht alles, wie es sollte. Die Zuwanderung ist mit gewissen Kosten verbunden im weitesten Sinn. Die Initiative ist aber das falsche Mittel, um das Problem zu lösen. Und dass man nachher mal noch fragt, hey, was schlägt ihr denn jetzt vor? Das finde ich legitim.
Ja, ich glaube, die Sache ist einfach, dass natürlich dann eben wieder die alten Rezepte gekommen sind und vor allem auch viele Rezepte gekommen sind, wo man eigentlich schon weiss, dass sie eben auch gegen Personenfreizügigkeit verstoßen. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wenn es ein klares Ja gibt zu einer Personenfreizügigkeit und dann sagt man gerade am nächsten Tag wieder, ah, man könnte doch das machen, was man jetzt aber auch schon zum dritten Mal diskutiert und wo man eben weiss, dass es nicht vereinbar ist mit den EU-Verträgen. Das ist vielleicht mehr ein bisschen schwierig, dass man wieder darüber redet, was sind denn die Rezepte und dass man anerkennt, dass 45% oder 46% der Bevölkerung offensichtlich ein Problem sehen. Das ist völlig klar. Die Frage ist einfach eben, es gibt halt kein neues Rezept und es gibt halt bis jetzt kein Rezept, das vereinbar ist mit der Personenfreizügigkeit und wo effektiv etwas ändern würde. Also mir wäre es zumindest nicht bekannt.
Wunderbar. Am Sonntag ist übrigens jemand aus Rümligen in die Baselbieter Regierung gewählt worden. Weißt du, wo Rümligen ist? Geht neben Bukten. Einfach zum Sagen. Gut, und damit ein Strich um die 10 Millionen. Wir wenden uns der Atomkraft zu. Und zwar fangen wir historisch an. Wer kann mir sagen, wenn die Schweiz aus der Atomkraft ausgestiegen ist? So historisch ist das nämlich gar nicht.
Es ist nicht so historisch, Philipp, es liegt noch nicht so lange zurück. Ich erinnere mich nämlich auch noch sehr gut an die Zeit. Das war der Frühling 2011. Dort hat es die Reaktorkatastrophe in Fukushima in Japan. Und das hat wirklich die ganze Welt schockiert und mit der ganzen Welt natürlich auch die Schweiz. Und die Stimmung in der Schweizer Bevölkerung ist sehr rasant gekippt dort in diesem Frühling. Es war wie so eine abstrakte Gefahr vorher, dass es einen Reaktorunfall könnte geben. Also das ist ja von links-grün immer sehr stark hervorgehoben worden, dass das ein Risiko ist. Und plötzlich ist das tatsächlich da gewesen, mit Anschauungsmaterial auf der Welt. Und die Politik hat dann sehr schnell müssen reagieren unter dem Eindruck von dem Fukushima. Und Doris Leuthard, das ist damals, eben darum ist es noch nicht so lange her, Philipp, wir kennen sie alle noch bestens, das ist damals die starke CVP-Frau gewesen im Bundesrat. Sie hat ja immer sehr ein gutes Gespür gehabt für die Volkesseele. Und sie hat dann sehr schnell den Atomausstieg forciert. Und interessant ist ja, dass es damals für eine kurze Zeit eine Frauenmehrheit gegeben hat im Bundesrat. Und die hat dann eigentlich entschieden, dass die Schweiz jetzt aus der Atomkraft aussteigen.
Dort ist mal etwas passiert, oder? Wo die Frauen der
Das ist dann plötzlich dort wirklich sehr schnell gegangen. Und dann ist das, also dort ist echt der Grundsatzentscheid gewesen, wo sich die Schweiz als Land auch darauf geeinigt hat, wir wollen nicht mehr mit der Atomkraft in die Zukunft gehen. Und dann ist es ja eigentlich darum gegangen, wie setzt man das um? Wie kommt man zu dem Punkt? Das ist ja sehr komplex, damit die Energieversorgung nicht gerade ableitet. Und dann hat man die Energiestrategie 2050 gemacht. Und in der hat man dann mit verschiedenen Massnahmen festgelegt, wie man schrittweise jetzt aus der Atomkraft Atomkraft kann aussteigen kann, indem man vor allem die Erneuerbaren viel stärker fördert und viel mehr auf die setzt. Und indem man sagt, man lässt die alten AKW noch so lange laufen, wie sie sicher sind. Und dann erst schaltet man sie ab. Und in der Kombination aus all diesen Massnahmen, die es dann gegeben hat, hat es neben die Energiestrategie 2050 gegeben. Und das Volk hat dann 2017 über das abgestimmt, dass wir eigentlich bis 2050 nachher unser Energiesystem umgebaut haben. Und es hat dort ein Ja gegeben.
Nur nicht mal 10 Jahre ist das her, ganz grundsätzlich. Was ist so die Schamfrist von einem politischen Entscheid? Ab wann darf man als Bevölkerung, als Partei, als Parlament darüber nachdenken, etwas wieder ins Gegenteil zu verkehren?
Also ich glaube, als Bevölkerung darf man immer darüber nachdenken, einen Bevölkerungsentscheid umzukehren. Das Problem ist halt einfach, wenn das Parlament einen Bevölkerungsentscheid will umkehren. Oder das ist das, was im Moment eigentlich passiert. Aber es wird ja wahrscheinlich, oder es ist eigentlich klar, dass es wird ein Referendum geben gegen den Entscheid, der jetzt gefallen ist im Parlament. Insofern wird sich das Parlament auch wieder darüber äußern können. Und ich finde, es kommt auch noch ein bisschen darauf an, wie sehr sich das politische Umfeld halt verändert. Und was jetzt ja passiert ist, ist, der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen und man hat gemerkt, dass die Energieversorgung eben teilweise stark national muss geregelt werden in einer Krisensituation. Also wir haben nicht nur die Corona-Krise, sondern auch noch die Energiekrise in dieser Zwischenzeit. Und das ist zwar dann nie so schlimm geworden, dass wir wirklich hätten müssen Kerzen anzünden daheim. Wie ja da gewisse Leute prognostiziert haben, aber man hat doch gemerkt, es kann im Winter auch knapp werden. Und ich glaube, das ist halt der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass die ersten Leute wieder angefangen haben, über Atomkraft zu reden. Und gleichzeitig hat auch noch reingespielt, dass man gesehen hat, dass extrem viele Windprojekte abgelehnt worden sind von der Bevölkerung, weil man ja durchaus sich erhofft hat, dass die Windenergie für die Schweiz eine wichtige Energiequelle kann werden. Und jetzt sieht man eben, dass da oft zu dem Not-in-my-backyard-Phänomen kommt, dass also die Leute sagen, Windkraft ist gut, aber ja nicht bei mir vor der Tür. Und all das hat ein bisschen dazu geführt, dass man sich gefragt hat, ja gut, woher kommt denn der Strom? Und dass die Antwort jetzt von den Bürgerlichen darauf ist, ja, vielleicht wollen wir dann halt gleich mal ein neues AKW bauen.
Ja, ich glaube, die Situation, die entstanden ist durch den Ukraine-Krieg und so weiter, hat dann auch wieder so eine Stimmung ausgelöst, wie es Raffaella vorher beschrieben hat bei Fukushima, wo man vor dem Angst hatte. Und jetzt ist halt wie so ein bisschen das Bedrohungsszenario, das hat sich ein bisschen gewandelt. Jetzt ist es die Versorgungskrise, die drohende, oder die Winterstromlücke, wo alle darüber reden. Und dann kann man natürlich also eine Aufhebung von einem Verbot ganz anders herleiten. Du hast gesagt, eben das eine ist das mit der Versorgungssicherheit und das andere, was dann auch ins Feld geführt wird, ist die Dekarbonisierung, die schnell gehen muss. Es ist natürlich der Klimawandel, hat es 2011 auch schon gegeben. Man hat dort auch schon gewusst, dass das ein Problem ist. Aber man hat inzwischen natürlich erstens noch mehr wissenschaftliche Daten, die zeigen, wie rasant das der fortschreitet. Und zweitens auch verschiedene Strategien und Ziele, wo man möchte erreichen und wer jetzt für eine Aufhebung von diesem Neubauverbot ist, argumentiert dann gerne auch mit dem und sagt, also ohne die CO2-arme Technologie kommen wir nicht rechtzeitig an das Ziel.
Ich darf zum sagen, Kernkraft ist CO2-arm, oder?
Hat andere Probleme mit dem Abfall, aber was die Emissionen angeht, ist es natürlich besser als gewisse andere Energiequellen.
Um vielleicht deine Frage noch klar beantworten. Philipp, du hast gefragt, ob es eine Schamfrist gibt.
Ja, hast du eine klare Antwort auf die? Also, das würde mich interessieren.
Ja, ich finde, es gibt keine Schamfrist. Das ist meine Antwort. Weil ich finde, Realpolitik zu machen, das bedeutet, dass man immer pragmatisch analysiert, wie sich auch die Rahmenbedingungen verändern. Und Larissa und Jacqueline haben jetzt ganz viele Faktoren genannt, was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Jacqueline hat Dekarbonisierung genannt, Erdöl, Erdgas, der Klimawandel schreitet voran, wir wollen eine saubere Stromversorgung haben. In dem Sinn, du hast, Larissa, die geopolitischen Herausforderungen, die Abhängigkeiten vom Ausland angesprochen, wo man sich so nicht mehr leisten kann, weil eben auch da Beispiele gezeigt haben, dass das sehr schwierig und gefährlich werden kann für die Schweiz. Und in diesen veränderten Rahmenbedingungen finde ich, ja, das darf man wieder diskutieren und man darf sich überlegen, Damals war es ein gescheidener Entscheid zum Aussteigen, eben auch in diesem Zeitgeist und unter diesen gegebenen Rahmenbedingungen. Und sich jetzt zu überlegen, ist es wirklich immer noch ein gescheidener Entscheid, wenn man an dem festhalten.
Weil ich die Auslandabhängigkeit aufgebracht habe, müsste ich jetzt aber auch hinzufügen, dass Uran natürlich auch aus Russland und aus anderen Staaten kommt. Also das können wir jetzt auch nicht in der Schweiz abbauen. Also von dem her ist das auch ein bisschen ein Irrglaube, dass uns AKW komplett unabhängig macht. Aber man kann natürlich das lagern über eine gewisse Zeit und ist dann mindestens so auf kurz- bis mittelfristige Dauer ein bisschen unabhängiger.
Dass die institutionelle Politik jetzt wieder über das Thema redet, hat mit der Blackout-Initiative zu tun. Also die Idee kommt eigentlich aus der Bevölkerung. Das ist eine Initiative, die Atomkraft wieder erlauben will. Die Initiative, die lehnt Bundesrat ab, nicht aber die Idee per se. Er hat sie in einen Gegenvorschlag umgossen. Und der Kern von diesem Gegenvorschlag ist die Aufhebung des Neubauverbots von AKW. Was heisst das eigentlich ganz genau, wenn man das aufheben würde?
Also vielleicht muss man zuerst noch schnell auf den Initiativtext schauen. Und das ist ja interessant, weil er viel offener formuliert ist als jetzt der Gegenvorschlag. Im Initiativtext geht es um so eine generelle Technologieoffenheit. AKW kommen mit keinem Wort vor.
Aber sie sind schon sehr gemeint, oder?
Sie sind sehr gemeint, aber es ist eben interessant, weil sie kommen gar nicht vor. Und zum Beispiel Gaskraftwerke wären nicht mehr möglich. Also konkret steht im Initiativtext, dass die Stromversorgung muss jederzeit sichergestellt sein und dass der Bund für das die Verantwortlichkeiten festlegt. Und dann heisst es, die Stromproduktion, und das ist entscheidend, hat umwelt- und klimaschonend zu erfolgen. Alle klimaschonenden Arten der Stromerzeugung sind zulässig. So. Und der Bundesrat findet jetzt einfach eben zum Beispiel die Gaskraftwerke gleich auch noch ermöglichen und so. Und um es eigentlich konkreter umsetzen, das Neubauverbot, das in dieser Energiestrategie 2050, die ich vorher erwähnt habe, eben explizit festgeschrieben ist, dass man das wieder müsste aufheben, damit man wieder so eine Technologieoffenheit könnte schaffen.
Also das heisst, in der Praxis auch, es wird jetzt nicht wegen dem Entscheid im Parlament ein neues AKW gebaut, sondern es wäre einfach grundsätzlich wieder möglich. Und das ist natürlich gleich schon ein grosser Schritt. Oder wenn sich ein Land abwendet von der Atomkraft, man hat das in Deutschland gesehen, dann ist das ein aufsehenerregender Prozess. Und wenn man dann quasi die Hintertür wieder aufmacht und sagt, grundsätzlich wäre es wieder möglich, dann ja, ist es zwar noch nicht der erste Stein gesetzt für das neue AKW, aber es ist doch ein bedeutender Schritt,
was vielleicht da passiert. Noch, also, Larissa, weil du jetzt Deutschland erwähnt hast. Ich meine, Deutschland zeigt einfach, wie man es nicht machen soll. Die Schweiz ist viel schlauer vorgegangen damals, eben mit dieser Energiestrategie 2050. Das ist so typisch schweizerisch. Es sind so ganz viele Massnahmen gewesen, die alle ineinander reingegriffen haben. Das sind furchtbar komplizierte Diskussionen gewesen, aber es sind ganz viele Details, die geregelt wurden. Und Deutschland ist sehr überhastet ausgestiegen mit den bekannten Folgen, die es jetzt hat und dieser öffentlichen Diskussion, die also noch ganz anders verläuft als hier in der Schweiz.
Und damit sind wir mit in der Session. Die Nationalrat hat stundenlang über diesen Gegenvorschlag brütet. Brütet, super Wortspiel. 99 Rednerinnen und Redner, 9 Stunden Debatte. Und da sieht man, muss man sagen, was für ein harter Hund der Albert Rösti ist. Der hat eine brutale Rückenoperation gehabt und der ist einfach 9 Stunden da gesessen. Oder? Das ist nicht ohne.
Er hat ein Küssi am Rücken.
Ein Spezialstuhl auch, sagt man. Aber es hat sich jetzt auch sehr ausgezahlt für ihn, muss man sagen. Also vielleicht hat er eben ein bisschen mehr gemacht, als nur dort sitzen. Man hat den Eindruck, er hat sogar wahnsinnig geschickt lobbyiert, weil er hat es tatsächlich angebracht, im Last-Minute-Manöver das den Nationalrat zu drehen und wieder in seinem Sinn abstimmen zu lassen. Und jetzt wird das tatsächlich aufgehoben, oder respektive das Parlament hat entschieden, um das Neubauverbot aufzuheben und eben es gibt ein Referendum.
Das ist schon ein Wahnsinn. Oder kann man etwas schneller das zusammenfassen? Weil am Anfang der erste Entscheid vom Nationalrat war, nein, ich finde den Gegenvorschlag nicht so toll. Bundesrat, sag uns zuerst, was das kostet. Und der ist durch und ganz, ganz knapp. Und wie ist dann weitergegangen?
Also du hast es gesagt, Philipp, es war eigentlich ein Krimi gewesen, über die ganze Woche hinweg. Zuerst die Monsterdebatte im Nationalrat mit einem ultra knappen Ergebnis. Es ist also noch nicht einmal um irgendwelche Details gegangen, wie man vorgehen will, sondern nur eintreten oder nicht. Und dann der Rückweisungsantrag von einer Mitte-Nationalrätin, die wollte, dass der Bundesrat zuerst klärt, was für finanzielle Folgen damit verknüpft wären, mit dem Entscheid. Also was das konkret würde kosten, wenn man effektiv wieder ein AKW in der Schweiz würde bauen. Und so hat der Nationalrat das ganz knapp wollen an Bundesrat zurückgewiesen mit dem Auftrag. Dann ist sie in der gleichen Woche wieder in den Ständerat gegangen. Im Ständerat hat man gefunden, ja, aber so eine Studie bestellen wir doch jetzt gerade. Und dann ist ja alles gut. Die Bevölkerung weiss, weil es ist völlig klar, dass es eine Abstimmung wird geben. Die Bevölkerung weiss von dieser Abstimmung, was die Kostenfolgen sind. Also und dann ist doch alles in Minne.
Genau. Einfach einen Schritt zurück. Oder? Das war beides taktisch. Das eine war einfach, um das Ganze zu verschleppen, das Nationalrat. Und das Ständerat war, mit euch so, als würden wir das Gleiche wählen, aber mit uns beschleunigen. Oder?
Ja, wobei ich muss sagen, ich wäre jetzt ein bisschen gnädiger mit dem Ständerat. Es geht ja letztlich wirklich darum, dass aufgezeigt werden, was sind die Kostenfolgen. Und wenn das für die Verwaltung in relativ kurzer Zeit möglich ist, dann umso besser. Und nachher ist es wieder zurückgegangen in den Nationalrat, um das einfach noch vervollständigen. Und dort ist es jetzt eben zu dem wieder sehr knappen Entscheid
gekommen. Auf die andere Seite. Und da ist der Albert Rösti schuld, hast du gesagt, Larissa.
Ja, aber nur noch schnell. Es ist natürlich schon ein bisschen ein Unterschied, ob man zuerst die Kosten aufgezeigt hat und dann erst entscheidet, um das neue Verbot aufzuheben oder ob man schon mal aufhebt und dann noch schaut, ah ja, was kostet denn das eigentlich? Ist schon nicht ganz das Gleiche.
Gut, wir können jetzt da sehr lange über die Kosten von AKW diskutieren, aber ich finde halt wirklich einfach, die Diskussion ist extrem hypothetisch. Wir wissen es schlicht nicht. Es stehen jetzt da Kosten im Raum bis zu 13 Milliarden, die das soll kosten. Aber ihr wisst, die technologische Entwicklung, wenn man nur schon jetzt zum Beispiel sieht, was mit KI los ist, wie das unsere Gesellschaft, unser alltägliches Leben prägt, das hätten wir vor 10 Jahren auch noch nicht gedacht. Also die Entwicklung in diesem Bereich kann plötzlich sehr schnell gehen. Ich kann es plötzlich sein, dass das viel kostengünstiger möglich ist. Und darum finde ich, das sind also recht so hypothetische Diskussionen.
Es zeigt halt auch, wie man sich irgendwie so ein politisches Narrativ dann amig zurechtlegt. Also wir haben es vorher gesagt, das ist Doris Leuthard, Energieministerin von der CVP damals, ist maßgeblich verantwortlich dafür gewesen, dass es zu diesem Atomausstieg gekommen ist. Und dann hat ihre Partei das Erbe eigentlich lange auch verteidigt und hat gefunden, nein, jetzt hat man das sicher nicht auf. Also ich weiss noch, wo dort so die ersten Recherchen gekommen sind, dass man da will, das Neubauverbot aufheben von Seiten SVP und FDP, sind alle noch so ein bisschen empört gewesen und so. Und dann hat das so langsam so ein bisschen angefangen zu bröseln. Und dass man dann immer mehr auch Mitte-Politiker, also jetzt explizit in der männlichen Form vor allem gehört hat, wo gesagt hat, ja, Versorgungssicherheit müssen wir vielleicht schon einmal anschauen und so. Und die Frauen von der Partei, von der Mitte, haben sich auch dort wieder dagegen gewehrt. Eigentlich bis fast zuletzt jetzt auch. Also auch der eine Antrag, dass man eben jetzt zuerst mal die Kosten anschauen soll, ist auch von einer Mitte-Politikerin gekommen. Und was ich will sagen damit ist, eben, es ist eine wahnsinnig komplexe Sache und vieles ist hypothetisch und dann braucht man dann halt eben so Erklärungsmuster, wie entweder eben für die Aufhebung es ist, für die Dekarbonisierung oder für die Versorgungssicherheit oder dann auf der anderen Seite ein gewichtiges Argument, hey, so ein AKW würde so viel kosten, das könnte gar niemand im Moment die Investition stemmen oder würden nicht wollen, das stemmen. Das Geld würde anderswo fehlen und vor allem würden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Und um die Winterstromlücke, wo sich abzeichnet, zum die dann eigentlich füllen. Und wenn man halt aufs Zweite setzt, dann ist ja ein recht vernünftiger Schachzug, dass man sagt, ja, jetzt rechnet uns mal vor, wie wir das würden machen und dann schauen wir dann noch ein bisschen weiter.
Ich finde, das Bild passt auch für andere politische Prozesse. Es bröselt.
Auf jeden Fall ist dann die Idee vom Ständerat, oder? Es ist schon ein bisschen eine Bubendrickelung gewesen, muss man glaube sagen, ist dann so wieder zurück in den Nationalrat. Und dann ist eben was passiert, Larissa?
Ja, dann hat sich plötzlich unter anderem ein Mitte-Nationalrat, also ein Mann aus dieser Partei, gegen den Antrag von seiner eigenen Fraktionskollegin gestellt. Das ist der Vincent Maître aus dem Kanton Genf gewesen. Der hat plötzlich, anstatt sich zu enthalten, hat er plötzlich gefunden, nein, ich will das doch aufheben, das Neubauverbot. Und noch zwei andere Personen, und zwar Jacqueline De Quattro von der FDP und der Daniel Sormani von MCG, also von der Genfer Partei, wo in der Fraktion der SVP ist.
Und weiss man, was zum Umdenken von diesen drei geführt hat?
Ja, also vielleicht fangen wir mal mit dem ein bisschen hintergründiger an. Und zwar weiss man es bei der Jacqueline de Quattro, dass sie sich vom Albert Rösti, vom Energieminister, überzeugen hat. Hat sie gesagt im Text von unserem Kollegen Cyril Pinto, dass er zu ihr gekommen sei und sie davon eben hätte können überzeugen, dass das eine gute Sache ist, wenn man das Verbot aufhebt und eben, dass er sicher wäre, die Kosten aufzeigen in kürzester Zeit und dass sie sich da gar keine Sorgen müssen machen. Das ist auch noch eindrücklich, weil sie engagiert sich eigentlich beim Dachverband für erneuerbare Energien. Und dort hat sie eigentlich...
Also bis jetzt.
Genau, bis jetzt. Dort hat sie aber Warnungen hergegeben, dass wenn man das eben aufhebt, dann das Neubauverbot, dann sendet man halt auch ein Signal, dass man vielleicht gar nicht mehr so viel in Erneuerbare muss investieren, dass man vielleicht gar nicht so sehr muss Produzenten von Erneuerbaren unterstützen, weil man hat ja immer so AKW als Backup in der Hinterhand. Also das nur so als Klammerbemerkung. Es gibt aber auch noch etwas anderes. Also beim Vincent Maitre weiss ich jetzt noch nicht, von wem er sich überzeugen lassen hat, aber beim Daniel Sormani hat es das ganze Parlament gesehen, in einem grossen Spektakel, weil nämlich der Fraktionschef von der SVP, Thomas Aschi, vor ihm angestanden ist, bei laufender Debatte und auf ihn eingeredet hat, wild gestikulierend während sehr langer Zeit. Später dann auch noch unterstützt von der Frau Martullo Blocher. Und er dann nachher tatsächlich auch anders gestimmt hat. Er hat sich auch enthalten und ist dann nur während der Debatte gekippt und hat darum eben zu dem spektakulären Sieg vom SVP-Bundesrat Albert Rösti geführt.
Aber wir wissen den Wortlaut nicht von dieser Abreibung. Also vielleicht haben sie auch ganz engagiert über eine Netflix-Serie geredet oder so.
Also es hat sogar Videos gegeben und so weiter, die im Parlament gemacht worden sind. Wir sind noch auf der Suche nach einer Aufnahme, wo man auch den Ton gehört, weil man sieht ihn da nur so sehr wild gestikulieren. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es nur um Netflix gegangen ist, aber who knows.
Ist schon verrückt, dass am Schluss so wichtige Entscheid nach so Episoden entschieden werden? Oder dass ein Bundesrat auf einen Nationalrat zugeht, sie ins Büro einladet und sagt, hey, bitte nicht so abstimmen, sondern anders abstimmen. Das ist eigentlich schon noch verrückt, oder nicht?
Also ob sie ins Büro eingeladen wurde, wissen wir nicht.
Also das ist überhaupt kein neuer Vorgang. Bei umstrittenen Vorlagen ist das sehr häufig so. Aber ich staune einfach auch so ein bisschen über die Kurzfristigkeit. Also die Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben ja eigentlich schon sehr lange Zeit gehabt oder haben es immer wieder bei so umstrittenen Vorlagen, um sich vertieft Gedanken zu machen. Und dass es nachher so im letzten Moment noch ein Umschwenken gibt, da staune ich immer wieder.
Vor allem eben bei jemandem, der ja selber Energiepolitikerin ist. Also es kann ja mal sein, dass man vielleicht mit einem Geschäft sich noch nicht so intensiv beschäftigt, bevor es in den Rat kommt, wenn es nicht das eigene Dossier ist. Und dass man dann sagt, jetzt habe ich ein tiefes Gespräch geführt, jetzt muss ich sagen, jetzt lasse ich mich überzeugen. Aber ja, also von einer Energiepolitikerin würde ich eigentlich erwarten, dass sie sich genug längerfristig mit dem Thema beschäftigt hat, dass sie nicht im letzten Moment kippt. Aber...
Man sagt ja den Namen öffentlich gerne, man darf ja auch mal gescheiter werden und hat dann so wie gerade das Recht wieder auf seiner Seite. Das haben wir bei der 10-Millionen-Initiative auch von prominenten Figuren gehört, eben, die das auch wohl gerne gesagt haben.
Das Konzept vom gescheiter werden dürfen, das finde ich eigentlich sehr gut, grundsätzlich.
Absolut.
Aber was ich meine, ist wirklich so die Kurzfristigkeit. Das finde ich faszinierend. Ja, nennen wir es faszinierend.
Und wenn es einen schreienden Thomas Aschi braucht, um gescheiter werden, weiss ich jetzt auch nicht, ob das noch so viel gescheiter ist als vorher, ehrlich gesagt. Weil du hast recht, Raphael, das passiert häufig. Aber man sieht es halt einfach selten. Und es ist sehr interessant, wenn das in aller Öffentlichkeit passiert. Wenn man sieht, was da für Kräfte auch im Wirken sind. Oder? Und dass das nicht nur einfach ist, wenn man in einer Fraktion ist. Und
physische einmal, Kräfte.
Ja, wenn man einmal eine andere Meinung hat. Also ich habe das schon sehr eindrücklich gefunden. Der Entscheid ist gefallen. Es ist ein Referendum gegeben, Larissa, du hast es gesagt, ich nehme mal von links, oder, wo dann sagt, so nicht und so, das wollen wir nicht.
Also SP interessant,
GLP auch.
Genau. Interessant ist ja gesehen, dass die GLP heute zuerst ein falsches Medienkommuniqué verschickt hat, zuerst sich total gefreut hat darüber, über den Entscheid, dass es jetzt eine Rückweisung gibt am Bundesrat und dann ganz kurz später, nein, falsch, so war es nicht gemeint und dann haben sie das Referendum angekündigt.
Das sind Profis.
Man muss ja auch sagen, für die ökologischen Kräfte im Land ist das auch eine gewisse Chance, um wieder auf ihre Politik aufmerksam zu machen. Ich meine, gerade die Grüne Partei, die ist maßgeblich auch darum entstanden, wegen der Bewegung gegen AKW. Das hat damals viele Leute mobilisiert. Wir wissen, dass Lisa Mazzone angekündigt hat, sie will ein bisschen so eine Referendumslegislatur haben. Also man will jetzt gegen die missliebigen Entscheidungen vom bürgerlich prägten Nationalrat will man vermehrt das Veto einlegen. Das wird man auch das Mal sehen und das wird sicher sehr intensive Diskussionen geben, wo sie wahrscheinlich dann wiederum gewisse Leute in der Basis dann auch können, wieder mobilisieren.
Also fast ein guter Entscheid für Grün.
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob es so weit gehen würde, aber sicher eine Chance, um sich wieder ein bisschen ins Gespräch zu bringen, nachdem zuletzt vor allem so sozialpolitische Themen dominiert haben, die dann vielleicht für die SP ein bisschen dankbarer gewesen sind und dann die Grünen mehr so ein bisschen an der Seitenlinie gestanden sind bei diesen Diskussionen.
Und beim Autobahnreferendum hat man ja gesehen, dass das durchaus erfolgreich sein kann. Also.
Dort hat man auch gesehen, wie kurz die Charmfrist manchmal ist von gewissen Entscheiden. Dort hat sich nämlich das Volk im November 2024 gegen verschiedene Autobahnausbauten ausgesprochen. Und recht kurz darauf hat Albert Rösti dann mehrere von diesen Projekten wieder aufs Tapet gebracht, nachdem das in einer Verkehrsplanung Option war.
Der gleiche Albert Rösti, weil ich Kernkraft noch toll finde. Das ist ein bisschen ein Muster mit ihm, kann man glaube ich sagen. Wenn jetzt das Neubauverbot tatsächlich aufgehoben würde nach einer Abstimmung, wie lange geht es denn, bis denn da wieder ein neues AKW steht in der Schweiz? Steht je wieder mal ein neues AKW hier in der Schweiz?
Eben, auch das ist absolut hypothetisch. Wir wissen nicht, wie sich die Technologie entwickelt. Wir würden sicher nicht in der Schweiz so eine halbgare Lösung machen. Das sagt zum Beispiel auch die FDP, die sich ja sehr deutlich jetzt dafür ausgesprochen hat. Sie haben 2022 entschieden, dass sie Reaktoren von den neueren Generationen gutheissen und nicht einfach grundsätzlich vom Alten wieder das Gleiche. Und darum ist das recht eine hypothetische Frage, oder wie lange das wird gehen. Und jetzt haben wir das Referendum angesprochen, aber der Prozess würde ja nachher noch weitergehen. Also selbst wenn es jetzt ein Ja würde geben zu dem Ausstieg vom Ausstieg, dann müsste es ja nachher irgendwie eine konkrete Rahmenbewilligung geben. Es müsste, da könnte wieder ein Referendum dagegen gemacht werden. Es müsste nachher ein konkretes Baugesuch geben. Auch dort wäre wieder ein Referendum möglich. Also die Bevölkerung hat in jedem einzelnen Schritt wieder Gelegenheit, um sich zu äußern. Es wird sicher nicht an der Bevölkerung vorbeigehen und überall im System wird es wieder so verlangsamende Komponenten drin haben, sodass es sehr lang wird gehen.
Also es gibt eine Studie von der Akademie, von der Wissenschaften, wo zum Schluss kommt, dass der Bau von einem neuen Atomkraftwerk nicht vor dem Jahr 2050 realistisch wäre. Ich kann das jetzt nicht im Detail beurteilen und weiss auch nicht, ob es da noch Gegengutachten gibt, die zu einem anderen Schluss kommen. Aber das wäre sicher eine relativ lange Zeitspanne, die man von einer redet.
Dann wäre er pensioniert.
Dann darf man ja auch gespannt sein, wie man das finanziert. Vielleicht mit einer Mehrwertsteuererhöhung oder so.
Hauptsache, wir machen es nicht so wie die Österreicher. Die haben mal ein AKW gebaut, das dann nie in Betrieb genommen haben. Ich glaube, man kann jetzt nicht Partys feiern oder so.
Nein, aber ich meine, die Finanzen, du hast es vorhin mal schon angesprochen, Jacqueline, sind natürlich so sehr ein wichtiges Kriterium, weil ich meine, die Stromkonzerne selber sagen, das sei für sie nicht lukrativ, um ein neues AKW zu bauen. Und wenn überhaupt, dann würden sie das nur mit extrem grossen Bundesgarantien im Rücken machen. Und ich meine, man darf nicht vergessen, die Schweiz hat jetzt schon in dem Sinn Garantien, die sie muss leisten bei der Entsorgung vom Atommüll von der bestehenden Kernkraftwerke. Und dazu kommt dann noch irgendwelche Garantien, dass die Unternehmen ihren Strom immer zum Beispiel zu einem fixen Preis abgeben können, irgendwelche Investitionseinschüsse für den Bau überhaupt. Also das sind eigentlich das was die Energiekonzerne verlangen, oder? Dass man ihnen schon den Bau stark unterstützt und nicht nachher nur den Strompreis sichert. Und da redet man einfach über so horrend hohe Summen in einer Zeit, wo eigentlich überall über das Sparen beim Bund geredet wird und gerade auch die bürgerlichen Parteien, die das ja jetzt ermöglicht haben, immer darauf pochen, dass man sparen soll. Also das ist schon noch schwer vorstellbar, weil man das will finanzieren.
Und da ist ja jetzt eigentlich auch der Streit schon losgegangen. Also das auf bürgerlicher Seite heisst, man würde dann Finanzierung über den Fonds machen, wo jetzt eigentlich die Erneuerbaren gefördert werden. Dann würde es um den gleichen Topf nachher einen Kampf geben, oder? Geht es jetzt zu den Erneuerbaren, geht es jetzt in die AKW? Also unendlich Geld haben wir ja nicht und darum müsste es aus dem Bestehenden gespissen werden. Das wäre ein riesen Kampf.
Etwas haben wir noch nie erwähnt. Mitverantwortlich in dieser Frauenmehrheit für den Atomausstieg war Doris Leuthard gewesen. Und mit ihr halt auch ihre Partei, damals noch CVP, heute Mitte. Mitte war sehr entscheidend gewesen für das Hin und Her jetzt zwischen National und Ständerat. Wie schwierig ist die Atomfrage für die Partei heute?
Natürlich geht ein gewisser Graben durch die Partei, den haben wir vorher auch schon schnell beschrieben. Der geht auch entlang von der Geschlechtergrenze, zumindest bis zu einem gewissen Grad. wenn man gespalten ist in einem Dossier, dann ist das nie ganz einfach für eine Partei. Das Problem hat die Mitte auch sonst im einen oder im anderen Dossier. Ich glaube jetzt, in diesem Fall lässt die sich so den Sinneswandel herleiten. So ein bisschen, wie wir es vorher gesagt haben, eben irgendwie so die politisch Grosswetterlage ist eine andere, so ein bisschen die Rahmenbedingungen sind ein bisschen andere. Und darum glaube ich, dass man es an einem guten Teil der Wählerschaft auch könnte erklären, warum dass man jetzt da eigentlich mit dem Erbe von der Doris Leuthard bricht.
Wir würden ja gerne mal Doris Leuthard hören zu dem Thema.
Hey, das ist ein paar Mal gefragt, oder?
Ja. Vielleicht möchte sie zu uns im Podcast kommen. Herzlich willkommen.
Wer kommt Doris Leuthard?
Aus dem Aargau.
Aus dem Atomkanton.
Dorf?
Meerenschwande.
Das ist gerade neben Muri. Danke mal für das Mitschwätzen heute. Raffaella Birrer, Larissa Rien und Jacqueline Büchi. Sie waren alle super in Form. Danke vielmals. Ich heiße Philipp Loser. Die Folge hat der Noah Fendt produziert. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Ein leuchtendes Wochenende. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.